Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein.
Und mein Name ist Tom Bellertz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast. An einem feilschen Dienstag, liebe Närrinnen und Narralesen, das wäre der Karneval gewesen, weil wir erscheinen ja am Donnerstag, da ist Aschermittwoch schon einen Tag her. Mhm. Alle sind ganz betrübt und so. In Berlin sind sowieso alle immer betrübt, weil ja Winter ist, immer noch, und weil es kalt ist und weil es dunkel ist und überhaupt, und weil Regierung ist, irgendwie. Ja, ist auch so ein bisschen Feilchen. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, nach der Sicherheitskonferenz ist vor der Sicherheitskonferenz. Ich habe mich gefragt, ich habe gesehen, dass die bayerische Gesundheitsministerin auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz gewesen ist. Weil ja natürlich auch, das wissen wir ja mittlerweile, Gesundheit ein riesiges Thema ist, wo man auch erkannt hat, Moment, wenn die Krisen kommen, wie sind wir denn eigentlich aufgestellt für die großen Notlagen? Also wenn der Russe kommt oder so. Ne? Mhm. Früher hat man bei den Tieffliegern im Rheinland immer gesagt, der Engländer kommt. So, aber ja, das ist so. Aber was ist denn jetzt, ich wollte nochmal zurückkommend, das war es jetzt auch mit karnevalistischen Reizungen.
Dankeschön.
Ich wollte nochmal zurückkommen, ich habe bei euch gesehen, bei Apotheker ad hoc, Zahlen. Ja. Und das ist so ein bisschen das blaue Auge, das Pfeilchen sozusagen an dieser Stelle für die Apotheke im Moment. Die OTC-Zahlen im letzten Jahr, die sehen ja nicht besonders rosig aus, ne?
Nee, die OTC-Zahlen sehen nicht besonders rosig aus. Dass der Absatz zurückgeht, also die Zahl der verkauften Packungen, das kennt man jetzt schon ein paar Jahre. Und der Versandhandel wächst ja auch immer stetig. Aber dass der Umsatz dieses Jahr zum ersten Mal auch zurückgegangen ist, beziehungsweise so
im letzten Jahr.
Im letzten Jahr, dass das eine rote Null war quasi, das ist schon
Rote Null. Da freut sich Lars Klingbeil. Die hätte der auch gerne in seinem Haushalt. Eine rote Null. Ja. Die anderen wollen eine schwarze Null. Egal. Aber also OTC. Umsatz in vielen Apotheken, tschüss. So, und da müssen wir uns ja nochmal ganz kurz fragen. Also wenn all die Theorien stimmen, und die stimmen ja grundsätzlich, weil das Volumen in der Apotheke, das grundsätzliche Volumen pro Apotheke, das Umsatzwachstum ist ja da, weil Apotheken schließen, ja, weil RX natürlich noch wächst irgendwie. Aber der Umsatz sinkt. Was heißt das? Das heißt Menge und oder Preis.
Menge und Preis, genau. Also Menge ist, glaube ich, um 4% rückläufig und Umsatz, also dann um 1% rückläufig. Das heißt, den Rest fängt so ein bisschen der Preis noch auf. Ja.
So, was bedeutet das? Das ist eine Situation in Deutschland, die gibt es in Österreich schon länger. Ich glaube, im dritten oder vierten Jahr. Und was da passiert, ist deswegen bemerkenswert, bedenklich, weil eigentlich die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen trendet, sozusagen. Die Frage ist, nach was genau? Also entweder, man könnte ja so sagen, die Leute mit Bagatellerkrankungen, entweder A, die sind grundsätzlich gesünder, ja, kann ja sein, also dass die dass sie sagen, ach, OTC brauche ich nicht, oder dass sie sich alles verordnen lassen wollen, in irgendeiner Form, ja, dass sie direkt zum Arzt rennen und schauen, dass sie nicht mehr so Free Flow in der Apotheke kaufen. Oder es gibt einfach weniger Geld in den Portemonnaies der Konsumentinnen und Konsumenten, also auch der Apothekenkunden.
Ja. Ja, gut, können wir auch gleich noch aufmachen. Also Versandhandel noch mit dazugenommen, der sich ja im letzten Jahr auch ein bisschen schwer getan hat, ist trotzdem die Zahl der Packungen um 1,5% rückläufig gewesen und insgesamt ein Umsatzwachstum von 1,6%, was auch wirklich wenig ist. Also eigentlich Stagnation.
Das ist wenig. Ja, und du musst ja immer das Invest dagegen sehen, ja? Also viele Apotheken existieren einfach und das meine ich ganz positiv, ja? Die sind bereit für ihre Leistung und sonst irgendwie sind da, die sind eine Anlaufstelle, die haben Stammkundinnen, Stammkunden. Aber irgendwas passiert ja. Und das, was passiert, ist vielleicht einmal so ein gesellschaftliches Thema. Wir sehen ja, wenn du in den sozialen Netzwerken unterwegs bist, wenn du Medien konsumierst, und das machen die meisten mittlerweile fast ausschließlich, also gerade jüngere Zielgruppen und so, und auch mittlere Zielgruppen zunehmend, beziehen viele Informationen, viel Werbung und viel Influencing aus sozialen Netzwerken. Wir sehen vielleicht Verschiebungen da in irgendeiner Form. Also, dass ich aus meinem Gesundheitsbudget sozusagen anders investiere vielleicht einfach. Mhm. Vielleicht haben wir aber auch profane Sachen, Patrick. Profane Sachen können sein, dass wir zum Beispiel, wenn wir alleine sehen, wie wichtig das Thema Erkältung und Erkältungsmarkt in der Apotheke ist, müsste man sich ja natürlich die bestimmten Bereiche nochmal anschauen und sagen, wo ist denn da eigentlich, wo hat es ein Wachstum gegeben und wo hat es, weiß ich nicht, ein Schrumpfen gegeben im letzten Jahr.
Ja, ja. Also Erkältung war letztes Jahr auf jeden Fall flach, da hast du recht, das ist ein guter Punkt. Ansonsten ist ja bei diesen OTC-Zahlen immer auch die Kosmetik und so, also die Freiwahl mit drin. Ne? Also da gibt es bestimmt diesen Trend, dass Leute da online, da gibt es ja richtig Unternehmen, die sich jetzt darauf spezialisiert haben, dass...
Ja, da gibt's auch, die Frage ist auch, was läuft dann im Direktabsatz?
Genau. Genau.
Also lassen wir doch mal da offen drüber reden. Ich meine, das wesentliche Thema, alle singen das hohe Lied auf die Apotheke.
Ja.
Aber was gibt es denn im Direktabsatz?
Jeder hat einen Direkt-Webshop mittlerweile. Jeder
ja, ich kann das ja auch alles verstehen. Nur eins muss man ja klar sagen. Will ich als Unternehmen, glaube ich als Unternehmen daran, dass 100% meines Absatzes über meinen eigenen Shop, und wir reden jetzt hier von Arzneimittelherstellern, dass in Zukunft 100% meines Absatzes über meinen Shop, über irgendwelche dezentrale Lieferantin laufen wird? Nein.
Nein.
Nein, natürlich nicht. So, die Frage ist aber, ab welchem Punkt killen multiple Vertriebswege den zentralen und wichtigen Vertriebsweg Apotheke? Ja, der den Preis hochhält, der Verfügbarkeit sicherstellt, gemeinsam mit dem pharmazeutischen Großhandel, der für Sichtbarkeit von Marken sorgt und der auch noch berät.
Mhm.
So, jetzt kann ich dann kommen alle wieder und sagen, ja, hier KI kommt und sonst, irgendwie ist doch alles egal. Mag ja sein. Ja, aber das ist nicht morgen, nicht übermorgen und auch nicht in 2,5 Jahren egal.
Naja, und KI versorgt auch nicht, ne? Also KI kann meinetwegen dir irgendwie im Internet irgendwelche Wege zeigen oder sowas, was ja schon schlimm genug ist, aber hilft dir ja nicht, dich zu therapieren.
Und dann die Frage ist ja auch, ob wir das wollen, ob das einen Nutzen hat, wenn jedes einzelne Unternehmen seine Produkte zum Kunden schickt. So. Da hat der Versandhandel ja sozusagen die Zwischenstufe aufgebaut.
Ganz genau.
Und hat gesagt, das cluster ich irgendwie, ich mache noch ein bisschen Werbung drauf oder ganz viel sogar.
Na, und ich mache erstmal die Preise kaputt.
Mehrere Produkte.
Ja, bitte? Und ich mache erstmal die Preise kaputt, ne? Ich mache erstmal, ich zeige erstmal, dass es auch für die Hälfte geht oder für was ist Durchschnittsrabatt? 30%?
Das ist mit von vielen Herstellern, wie schmerzhaft die es eigentlich finden. Da schlagen zwei Herzen in deren Brust. Das eine ist so, wie sind wir eingestiegen in den Podcast? Der Apotheker Holstein hat gesagt und festgestellt, die Zahl der Packungen sinkt. Ja? Also das ist ja ein Nachfragethema. Und das ist ja das Schlimmste, was jedem Unternehmen passieren kann. Dann kannst du noch eins machen, dann kannst du versuchen, über viel Marketing, Werbung, sonst irgendwie versuchen, auf Strecke, kurz-, mittel-, langfristig das zu ändern. Oder du erhöhst die Preise. Mhm. Das musst du zuerst mal durchsetzen, gerade im Wettbewerb, um dann irgendwie am Ende ein Geschäft rauszumachen. Ja. Aber wir sagen es immer wieder, die Vielfalt der Vertriebswege, gerade beim Arzneimittel, wir müssen mal überlegen, was da passiert ist historisch. Da gab es vor einigen Jahren, das ist noch nicht ewig lange her, gab es genau einen Vertriebsweg. Das heißt, es gab eine klare logistische Kette, es gab noch ein bisschen Direktgeschäft zwischen Hersteller und Apotheke, aber auch das nicht in einer relevanten Größenordnung und auch nicht für alles. Wir hatten einen Vertriebskanal. Jetzt haben wir multiple Vertriebskanäle.
Ja, na und du hast diesen Pseudo-Wettbewerb. Ne? Man sagt ja immer, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und es ist bestimmt auch als Verbraucher nützlich, wenn mal jemand auf die Preistube drückt. Aber wenn das eine ganz andere Struktur dahinter steht, also wenn du da das gar nicht vergleichen kannst, weil die dir halt nicht helfen, wenn du akut krank bist, dann ist das halt schon dieser Wettbewerb mit unterschiedlich langen Spießen.
Ja, natürlich. Und da sind aber natürlich viele und erzählen uns jetzt auch, natürlich, ich brauche diese Informationen noch gar nicht aus der Apotheke. Ich habe die KI, die nenne ich jetzt nicht Gemini und ChatGPT und sonst irgendwie, die nenne ich jetzt die Apo-KI oder die KI-Apo oder was auch immer. Ja. So, und die macht das für mich. Ja, Punkt. Das ist eine Entwicklung, die wir sehen.
Ja.
So, und da kannst du, da könnten wir noch 300 Folgen Podcast machen. Da werden wir feststellen, ja, das wird mehr und das passiert auch heute schon. Auch heute befragen massenhaft Menschen die KI nach ihren Krankheitssymptomen, was sie haben, ob sie morgen sterben werden an der Erkältung, insbesondere an der Männergrippe und. Ja? Und dann lassen sie sich betüddeln, Sozialberatung findet schon statt und. Es ist persönlich gesellschaftlich, das meine ich jetzt nicht als alter Mann, sondern ich nehme das ja auch belustigend zur Kenntnis. Ja? Und dann immer, wenn ich es benutze, ich mache dann so Tests, habe ich gerade wieder erzählt, ich mache so Tests damit. Mhm. Ja? Also wenn ich was hundertprozentig weiß und kenne die richtige Antwort, und dann musst du das mal konsequent testen. Mhm. Und das musst du auch als Pharmazeut, als Pharmazeutin machen. Mhm. Ja? Das muss man vielleicht auch im BMG machen und so. Mhm. Ja, aber die testen ja noch nicht mal die Versender. Mhm. Ja? Die testen ja noch nicht mal die Versender. Sagt doch Frau Waken gerade, es geht ja jetzt hier ums Apothekengesetz. Was hat sie nochmal gesagt?
Dass die Regeln eigentlich klar sind. Also, dass die deutschen Regeln
für die Ausländer nicht mehr zu machen, oder? Die Regeln sind klar und dann halten sie auch. Das ist eine Juristin, die mal Staatsanwältin, wir wissen ja jetzt, sie wollte ja eigentlich mal Staatsanwältin werden. Ja, jetzt hat sie, aber eigentlich dachte ich so, Staatsanwälte, die wären so ein bisschen spitzer. Die würden danach gucken wollen.
Ja.
Aber dann sagen wir dann immer, jetzt überlassen wir den Ermittler.
Ja.
Oder die beauftragen die Ermittler oder die Ermittlerinnen.
Ja, kannst du ja machen, aber das BMG beauftragt gar niemanden. Die sagen einfach, das muss nicht in der... Also wenn ein Bundesland wie NRW kommt und sagt, wir haben eine gute Idee und wir können das durchsetzen, und zwar auf die und die Art, nicht diese Unternehmensliste, dass die Versender selbst verpflichtet wären, nachzuweisen, dass sie compliant sind.
Ja.
Und wenn das aus dem Bundesland kommt, das sozusagen dann die Arbeit damit hat und das BMG sagt, nee, müssen wir eigentlich nicht machen. Na, weiß nicht, nicht Staatsanwaltschaft.
Weißt du, wenn ich überlege, dass ich als ich weiß gar nicht, wie viele Richtlinien ich als Unternehmer hierzulande einhalten muss, alleine wenn ich irgendwie Papier bedrucken, versenden, gestalten oder in Kartons benutzen will.
Ja, dann musst du ja nur mal die Apotheken fragen, ne? Mit Fortbildungspflicht
und was ist da. Kann ich Apotheken fragen und dann setze ich Frau Waken hin und sagt, ach, easy peasy, machen wir schon. Gar nichts passiert. Ah. Ich wüsste mal gerne, im Vergleich zu Apotheken, die von Pharmazieräten oder so besucht werden, wie oft denn eigentlich eine Versandapotheke, die zig Millionen Pakete verschickt, wie und wohin auch immer, wie oft die eigentlich kontrolliert wird und wie oft das Paket kontrolliert wird.
Na, die wird gar nicht kontrolliert. Das ist ja mittlerweile, das kommt ja so zunehmend ans Licht, dass in Holland ja dieses wir vertrauen erstmal Prinzip herrscht und dass es da gar keine Kontrollen gibt. Und Dienstleister schon mal gar nicht, ja. Deswegen war ja der Vorschlag aus NRW wirklich ausgebufft zu sagen, wir machen hier mal eine Beweislastumkehr. Also dass die Versender quasi den Nachweis liefern müssen, dass sie das alles einhalten. Das hätte noch nicht mal den deutschen Apparat Geld gekostet oder Arbeit gekostet.
Sind ja gerade, Patrick, Olympische Spiele, während wir hier sprechen. Wir sind leider auch wieder nicht nominiert worden. Hätten es verdient gehabt.
Aha, was denn?
Aber eins, was mich daran stört, und dieses Beispiel, wenn du das mal umdrehst, im Sport ist es das Doping. Ja?
Ja.
Der sagt, da gibt es keinen Vertrauensvorschuss, sondern da gibt es Dopingkontrollen. Da gibt es Dopingkontrollen, Tagebücher, Blutwertkontrollen über Jahre hinweg und. Ja, da gibt's Listen mit Arzneimitteln, mit was auch immer allem, ja. Da gibt's die NADA, die WADA und. Da geht man nicht davon aus von Vertrauen, sondern geht man davon aus, dass dann, wenn es wichtig ist, dann, wenn es um Leistung geht, um Wettbewerb, um gleich lange Spieße und um alles andere, dass dann Kontrolle gebraucht wird. Aber es braucht nicht nur Kontrolle zum Schutz sozusagen der Wettbewerberinnen, Wettbewerber oder der Zuschauerin, damit die nicht verarscht werden, sondern letztlich braucht es auch die Kontrolle deswegen, damit nicht permanent irgendwelche Fußballer, 23-Jährige, mit einem Herzkollaps auf dem Spielfeld liegen. Oder in der Loipe umkippen oder. Die Wahrheit ist, dass diese ganzen Substanzen natürlich ja auch eine Gefährdung darstellen. Darum geht's auch. Und letztlich, also der Betrug, der Betrug am System und am Sport ist das eine, der Betrug gegen einen selbst und gegen die Gesundheit ist das andere. So, da könnte man immer sagen, er ist Selbstverantwortung, ja, aber wenn du im System mitspielst, ist was anderes. Und so ist es bei Versendern umgekehrt auch. Eigentlich müsste eine Bundesregierung, ja, genauso wie sie es bei den niedergelassenen Apotheken sind, bei allem, was ins Land kommt, bei allem, was zu den deutschen Patientinnen und Patienten und Konsumentinnen und Konsumenten, da muss die Bundesregierung, da hat sie die zwingende Verpflichtung nachzuschauen. Entweder über Behörden, die sie beauftragt, ja, über Strukturen, über Dienste, die sie schickt, keine Ahnung. So, und das, was die Bundesregierung und Frau Wagen hier machen, ist zutiefst fahrlässig. Zutiefst fahrlässig. Und ich glaube, Frau Wagen begeht, so wie ihre Vorgänger und Vorgänger, eine aktive Gesundheitsgefährdung an dieser Stelle, wenn sie das nicht macht. Ja? Es ist grotesk, was da passiert.
Ja. Ja, du hast recht. Also du musst ja auch überlegen, es geht ja hier nicht, also in einer normalen Apotheke, da kommt ja mal jemand rein und dann siehst du ja, ob da Zustände herrschen, wie sie sein sollen oder nicht, zumindest zum Stück weit. Hier ist es ja so, dass das hinter der Grenze in irgendwelchen Lagern passiert, die meisten noch nicht mal Fenster haben. Das sind ja 250 Apotheken, die quasi gar nicht kontrolliert werden, wenn du diesen Milliardenumsatz, oder es sind ja sogar 2 Milliarden Umsatz bei Shop Apotheke. Also 500 Apotheken, die einfach nicht kontrolliert werden, ja.
Genau.
Und das ist natürlich ein Systemrisiko.
Die werden kontrolliert, weil da jemand sitzt und sagt, das muss ich nicht kontrollieren. Die Wahrheit ist aber, 16.700 andere werden kontrolliert regelmäßig. Ja. Ja. Egal, wie klein oder groß sie sind. Da wird sogar kontrolliert, welche Öffnungszeiten die haben.
Ja, und ob im Notdienst jemand da ist.
Nicht nur Arzneimittelqualität, Laborausstattung und. Ja? Sondern, und ob du Schmuck trägst oder sonst irgendwie an der falschen Stelle. Sondern es geht letztlich darum, dass man sagt, es gibt einen Systemfehler. Und eins muss ausgesprochen werden, und das wird viel zu wenig ausgesprochen, es geht eben nicht nur um den Wettbewerb der gleich langen Spieße zwischen einer niedergelassenen Apotheke und einer Versandapotheke. Sondern es geht darum, dass die Gesundheitsministerin, und zwar aktuell auch Frau Wagen, aktiv die Gesundheit der Patientinnen und Patienten gefährden, wenn sie hier nicht kontrollieren. Jede Arztpraxis, jede Apotheke, jeder Hersteller.
So ist es.
Ja. Wenn ich überlege, wie auf der Herstellerstufe kontrolliert wird.
Ja, da fahren die Inspekteure nach Indien und nach China, um die Lohnhersteller zu inspizieren.
Natürlich. Ne? So, und hier ist Holland zu weit. Ganz ehrlich, das ist falsch. Das war falsch. Das ist seit 20 Jahren falsch. Und ehrlich gesagt, es wird im Druck des Systems, wird sich das noch erst recht rächen. Nämlich, jetzt passiert eins, wenn diese Zahlen, wie du sie beschrieben hast, im letzten Jahr schon in der Apotheke so waren, das heißt rückläufig sind, steigt der Druck im System auf alle Anbieter. Das heißt, ich muss viel dafür tun, um auf meiner Kostenseite hier im Wettbewerb mithalten zu können. Was werden Versender dann tun? Werden denn die Qualität hochziehen? Eine Qualität, die jetzt schon nicht kontrolliert wird, die jetzt schon deswegen in Frage gestellt werden muss. Ich sage, die Qualität bei Versandapotheken ist definitiv schlechter als bei Vorortapotheken. Und der Gegenbeweis wird nämlich gar nicht geführt, weil sie gar nicht kontrolliert werden. Also ist doch meine Vermutung als Konsument, da kaufe ich nicht ein. Und deswegen würde ich auch nie bei Versendern einkaufen. Ja? Das kann doch nicht sein. Wenn du darfst die Arzneimittel zurückschicken. Jetzt nehmen wir mal an, du hast 5 Packungen Ibuprofen, 3 Packungen Paracetamol und eine Ladung Vicmedinide gekauft und schickst die nach Holland zurück oder nach Tschechien. Dann dürfen die ja eigentlich nicht mehr in Verkehr bringen, richtig?
Genau.
Jetzt habe ich keine Ahnung, wie die Retourenquoten sind. Die werden nicht so sein wie bei Zalando beim Sommerkleidchen, sondern die werden anders sein. Aber es wird Retourenquoten geben, in irgendeiner Form. Die dürfen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Ich möchte gerne wissen, gibt es darüber Dokumentationen und sind die vollständig? Werden die regelhaft kontrolliert? An wen werden die übermittelt? Wer überwacht die Vernichtung? Wird die Vernichtung dieser Ware dokumentiert? Findet sich das in den Bilanzen wieder dieser Unternehmen eigentlich in irgendeiner Form, dass die 3, 4, 5% Retouren haben im Jahr und welchen wirtschaftlichen negativen Wert das ausmacht? Das muss ja so sein. Die können die Ware ja auch nicht an den Hersteller zurückschicken.
Ja, nee, zurückschicken nicht, aber du kannst es natürlich irgendwie, wenn du ein mächtiger Händler bist, kannst du dir das natürlich alles bezahlen lassen. Ne? Amazon macht es ja vor.
Alles bezahlen lassen. Ja. Aber trotzdem würde es mich interessieren.
Ja, ja,
das muss doch dokumentiert werden, oder nicht?
Ja, absolut. Hast 100%.
Kennt die Bundesregierung diese Dokumentation oder ist es ihr einfach scheißegal?
Ja, ist es ihr einfach egal. Das Ministerium hat ja gar nicht die Aufgabe, selbst irgendwas zu kontrollieren und sieht auch keine Behörden da irgendwie.
Wenn Frau Wagen nicht kontrollieren will, dann sind ihr nicht die Apotheken egal, sondern dann sind ihr die Patientinnen und Patienten egal. Und das ist ein Problem.
Genau. Aber gut, das hättest du auch die ganzen Amtsvorgänger schon fragen können. Ne? Wird ja seit 20 Jahren einfach hingenommen, dass das so ist, wie es ist.
Ja, jetzt frage ich mich, ist das Faulheit? Ist das eine Folge von Parteispenden im Übermaß? Oder kennt wer wen? Ja, wenn ich ja sehe, wer in Holland zum Beispiel bei Doc Morris arbeitet. Mhm. Ja, ist es der Pöttering oder wer? Ja, irgendwelche Leute aus den Parteien, die ja irgendwelche Positionen in irgendeiner Form bekleiden.
Ja, ich glaube, den gibt es nicht mehr, aber natürlich läuft es so, ja.
Dann hat es ihn da gegeben. Genau. Es ist mir auch egal.
Ja,
ja, es ist, die Wahrheit ist, Patrick, die Herausforderung für die Politik ist doch nicht, etwas für die Vorortapotheken zu tun.
Mhm.
Die Herausforderung ist, etwas für die Versicherten, für die Patientinnen und Patienten zu tun.
Mhm.
Ja,
klappt.
Natürlich, und da gibt es diejenigen, die sagen, das sind insbesondere Lobbyistengetriebene, die dann als Influencer sagen, oh nein, meine schöne Versandapotheke wird jetzt kontrolliert, jetzt wird dann alles teurer.
Mhm.
Ja, willkommen in der Wirklichkeit. So ist das nämlich auch in der Vorortapotheke.
Mhm. Ja, ich finde übrigens auch mit den Retourenquoten, da hast du auch noch einen guten Punkt gemacht. Also die sind ja erfahrungsgemäß niedrig. Also das wird ja auch in jeder Investorenkonferenz dann immer als Unique Point irgendwie herausgestellt. Aber das bedeutet ja, hier geht es ja um Arzneimittel. Ne? Natürlich probierst du es nicht aus und schickst es dann zurück oder irgendwas, das geht ja nicht. Aber wenn doch dort keine Beratung stattfindet und die Leute bestellen was und nehmen es dann einfach ein, weil sie es ja nun bestellt haben und nicht zurückschicken können, dann zeichnet das ja auch ein Bild, wie dort die Versorgung stattfindet. Ne? Oder die Leute holen sich die Beratung vor Ort, dann profitieren Versender von dem System. Also wie du es drehst und wendest, das ist Rosinenpicking.
Weißt du, Berlin Failed State, ja? Frau Warken aus dem schönen Baden-Württemberg, da, wo die Welt in Ordnung ist, mehr oder minder. Ja, außer man guckt jetzt gerade auf die Autoindustrie oder auf Stuttgart 21 oder was auch immer. Aber naja, wir haben wenigstens einen Flughafen, der halbwegs funktioniert, wenn wir Strom haben. Ja. Aber eins will ich noch sagen an dieser Stelle. Frau Warken sollte sich wirklich mal mit den Bezirksämtern in Prenzlauer Berg oder Mitte unterhalten. Ja, und zwar dort insbesondere mit dem Ordnungsamt. Ja, so. Und dann soll sie sich da mal 100 Leute holen, ja, die haben diese, ne, das sind die Knöllchen schreiben. Die sind pfiffig, ja. Mhm. Die wissen ganz genau, wann, wo, in welcher Parkverbotszone die Uhr geschlagen hat, da stehen die schon um 8.59 Uhr bereit und dann wird das Knöllchen dran gehängt.
Und die kennen die Ausreden, ja? Ne?
Oder?
Und die kennen die Ausreden.
Auch die Ausreden und die lassen sich nicht, ne, und die treten immer zu zweit oder zu viert auf, ja. So, und das ist wichtig,
ja,
aber zu verstehen, was ist denn das Signal? Das Signal ist, hier kannst du nicht parken. Und das Signal im Arzneimittelversandhandel ist, hier musst du korrekt sein.
Mhm. Genau.
Ja, und übrigens, wir können ja jetzt gerne, ne, es geht ja nicht nur um Holland im Arzneimittelversand, ja, sondern es geht ja auch um andere Länder mittlerweile. Es geht ja auch um Tschechien, ja. Ja, und wo wir genau wissen, dass man wegen der niedrigen Kosten, der schönen Steuerstruktur und dahin gegangen ist.
Mhm.
Mein Vertrauen in diese Billigheimer Politik reicht nicht aus. Ich befürchte, dass sie dann auch auf dem Versandwege eine sehr billige und unsichere Lösung wählen, wenn sie auch für die anderen unternehmerischen Entscheidungen die billigen Lösungen genommen hat. Und genau das gehört kontrolliert von Frau Warken. Genau das. Boah, Patrick.
Da haben wir aber hier eine Kurve gemacht, ja.
Da haben wir eine Kurve gemacht. Das war der Podcast, nur mal so zu wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke und alle anderen, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Wir wünschen eine geruhsame Fastenzeit an dieser Stelle. Wir werden trotzdem weitersenden. Und man kann uns natürlich schreiben, Ideen schicken, Kritik üben an post@nurmalsozumwissen.de. Da freuen wir uns drauf. Ansonsten alles Gute. Tschüss, ciao, bye, bye.
Ciao.
Ja, war schön.
Ordnungsamt für Doc Morris, super.
Ja.